Einen schönen guten Abend. Ich heiße alle willkommen von nah und fern. Es freut mich eigentlich, wenn ich so Leute hört, die mir schreiben aus der, von weiter Entfernung, am Ende von Deutschland, am Ende von Europa. Sogar jemand aus Gibraltar die Tage geschrieben. Stellen wir vor, überall kriegt man Kontakte mit Leuten über das Internet. Ich bin Gott dankbar für das Internet, dass wir so viele Leute mit dem Evangelium noch erreichen dürfen. In aller Liebe. So, mein Thema heute ist der verdrängte Jesus. Wir haben ja Weihnachten gehabt, da wurde Jesus auch verdrängt. Man hat keinen Raum in der Herberge gehabt in Bethlehem, als die Maria ihre Niederkunft hatte. In Bethlehem gab es keinen Raum. Und im Nazareth nachher später ging es auch nicht besser, obwohl Josef ein Nazarener war, ein Nachkommen Davids, die dort die Stadt Nazareth gegründet haben. Die Nazarener wollten Jesus umbringen, als er sich geoutet hat, dass der Geist Gottes über ihn ist, dass er gesandt ist, den Armen das Evangelium zu predigen, etc. In Jerusalem hat man ihn getötet. Das heißt, Jesus wurde immer nur abgeschoben, war eine Randfigur, man wollte sich ihn entledigen, er war unbequem, weil er den Leuten die Wahrheit auf dem Kopf sagte und weil er mit den Regierenden nicht übereinstimmte. Wie toll wäre es gewesen, wenn Jesus mit den Politikern, mit dem hohen Priester, mit allem eins gewesen wäre. Im Gegenteil, Jesus hat die Leute des Lügen gestraft, wie auch immer. Viele sagen heute noch, Jesus hätte noch nie gelebt oder Jesus wäre eine Erfindung oder Jesus ist ein Bastard oder dass die Maria damit irgendeinem römischen Soldaten getrieben hätte und so weiter und dann wäre Jesus entstanden. Von wegen, Jesus war eine historische Person, er war ein Heiliger, der Heiligste überhaupt. Moses und die Propheten haben über ihn geweissagt oder ihn angekündigt, er ist die Zentralfigur der Geschichte gewesen. Was wäre die Welt ohne Jesus in aller Liebe? Die Bibel sagt, er ist der Eckstein, den die Bauleute verworfen haben, dieser Schlussstein. Es gibt eine Legende, das wird erzählt, ist nicht groß aufgeschrieben, aber es taucht in irgendeinem alte Schriften auf, der Salomo, der hat den Tempel gebaut und er hätte all die Steine für den Tempel schon nummeriert, wie, wo, was zusammengefügt wird. Der Tempel wurde nur zusammengefügt und da blieb ein Stein übrig beim Bau des Tempels und die Leute konnten damit nichts anfangen. Dieser Stein wurde schmutzig, da wuchs sogar Gras drüber. Man wollte diesen Stein schon wieder in den Steinbruch zurückbringen. Also mit diesem Stein konnte man nichts anfangen und irgendwo hat sich ein Baumensch sich gemeldet und gesagt, ja, ich glaube, ich habe eine Ahnung, Salomo hat es gedacht als Schlussstein, diesen Stein, und kein Mensch hat sich groß gekümmert, und weil dieser Stein auch nirgendwo passte in diesem Puzzle, da war dieser Stein hier, der irgendwie liegen geblieben ist und mit dem niemand was zu tun haben wollte. Die haben drüber gelacht, so ein Stein, wer will so einen Stein haben? Und wie gesagt, da dieser eine Bauarbeiter, der sagt, ich denke, das ist der Schlussstein, weil der Tempel konnte nicht fertig gemacht werden, da fehlt noch, und dann genau dieser Stein, der passte exakt als Schlussstein, wo alles zusammenhielt. Und so ist auch Jesus, er ist der Eckstein, dieser Schlussstein, der alles zusammenhält. Ohne Jesus wäre die Geschichte gar nicht Geschichte. Und mit diesem Schlussstein, nachdem dieser Schlussstein gesetzt wurde, konnte man den Tempel einweihen. So können auch so viele Leute mit Jesus nichts anfangen. Jetzt, bis jetzt noch nicht, weil sie keine Ahnung haben. Sie lassen Jesus im Schutt, im Dreck liegen. Und der ist der wichtigste Stein, der alles zusammenhält. Der Hauptstein. Auch in der Geschichte. Man wird Jesus nicht so einfach los, bis dieser Schlussstein gebraucht wird, benötigt wird. Vorher brauchst du vielleicht Jesus nicht. Aber wenn wir in der Ewigkeit sind, wenn wir vor Gott stehen, dann würde er sagen, den kenne ich, den habe ich erkauft, für den habe ich einen teuren Preis bezahlt, wie auch immer ist. Jesus ist unvergleichlich, auch wenn er ganz demütig ist, mit einem Esel reitet er nach Jerusalem rein, damals in der letzten Karwoche, auf einen Esel, Niedrigkeit, in der Verachtung. Weißt du, normalerweise wäre es toll gewesen, wenn er mit einem Elefanten gekommen wäre oder mit einem Kamel. Nein, mit einem Esel. Jesus braucht keine großen Prachtzüge. Kein Schimmel und schon ein weißer Schimmel schon gar nicht. Er braucht keine menschlichen Vermittler. Er braucht keine menschliche Anerkennung in aller Liebe. Er weiß, was er ist und was er kann und wo er herkommt und wohin er geht. Das ist Jesus. Und ihn kann niemand verdrängen. Er sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Ich bin der Herr aller Herren. Der verdrängte Jesus. ist mein Thema heute Abend oder heute Nachmittag. Ja, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Das war in der Passionsgeschichte ein Argument. Wir wollen nicht, dass er König der Juden genannt wird. Das soll sein, was er will, aber nicht der König der Juden. Wir wollen nicht, dass er über uns herrsche. So frech waren die Juden damals. Dabei kam Jesus nach Johannes Kapitel 10, Vers 10, um Leben und volles Genüge zu geben und das in Fülle. Jesus in Nazareth, ja, zuerst sind sie begeistert von ihm, Lukas Kapitel 4, Vers 21, ja, wir haben einen Heiligen unter uns, aber dann als der Heilige auftritt, als der Heilige sich outet und sagt, der Geist des Herrn ist über mir, dann wollen sie ihn umbringen. Unsere Gesellschaft will keine Leute haben, die den Heiligen Geist haben. Und die behaupten, Gott ist mit mir. Ja, und da werden sie wütend, lehnen ihn ab. Beim Einzug in Jerusalem ist genau das Gleiche. Hosianna, 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 Hosianna. Dann schreien sie und ein paar Stunden später, kreuzige ihn, weg mit ihm. Wir wollen nicht, dass er über uns herrsche. Vor allem dann, wenn er nicht alle unsere Wünsche erfüllt. Auch bei Christen ist der Fall, bis heute nach 2000 Jahren, wiederholt sich die gleiche Geschichte. Wenn er uns nicht sofort heilt auf der Stelle, dann schmeißen wir alles hin und hauen ab. Wenn er nicht tut, was man ihm sagt oder ihn bittet oder anbettelt, wenn man ja sich mit ihm nicht groß planieren kann, verstehst du, und profilieren kann, dann was soll ich mit Jesus anfangen? Höchstens bei der CDU, CSU und weiß nicht, die christliche Partei, damit ziert man sich. Man ist kein Christ. Aber ob man an Gott glaubt oder nicht, das wird nicht gefragt. Nur das C macht das Große aus. Ja. Und als Jesus von seinem Leiden sprach, sogar seine eigenen Jünger, sie verließen einer nach dem anderen den Herrn Jesus. Und dann fragte sogar seine 12 Jünger, ja, wollt ihr auch weggehen? Wollt ihr auch weggehen? Und dann ist nur dieser Thomas, ja hin, Herr, wohin sollen wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens. Jetzt haben wir uns schon so an dich gewöhnt. Wohin sollen wir gehen? Ja, das ist eine große Frage. Wollt ihr auch weggehen? Beim Heilen sind sie alle nacheinander weggegangen. Sie waren enttäuscht von Jesus. Und wenn ich die Christen so der Reihe um mal fragen würde, dann würden sie sagen, ja, ich bin auch manchmal von Jesus enttäuscht. Der erfüllt nicht alle meine Wünsche. Der hört nicht alle meine Gebete. Jesus weiß, als er so über die Endzeit predigt, über sein Kommen predigt, weist er auf die Propheten der Bibel, die alten Propheten, das zum Beispiel der Prophet Elia. In der Bibel heißt es, und da wurden sie ärgerlich, als Jesus darüber sprach, da heißt es, Elia wurde nicht zu irgendeiner Witwe gesandt in Israel, da gab es Haufen Witwen in Israel, er wurde nur zu einer Witwe in Syrien, in Sarepta geschickt, die wirklich Glauben hatte, und da wurden sie böse. Warum nicht die Witwen in Jerusalem oder Israel oder der Prophet Elisa? Da sagt der Herr Jesus, ja, in Israel gab es viele Aussätzige, aber da wurde der Syrer Naaman geheilt und nicht ein Aussätziger von Israel. Warum? Weil die gar keinen Glauben an Gott hatten. Aber dieser Syrer und das kleine Mädel hat dem Naaman erzählt, bei uns in Samaria, ach, wenn mein Herr in Samaria wäre, da würde der Prophet ihn heilen. Nur nebenbei. Für die Zuhörer war das Maß voll, weil er immer von den Ausländern sprach. Viele Leute, auch hier in unserem Volk, verkraften nicht, wenn man von Ausländern spricht, weil man die Ausländer aufnimmt, wenn Gott die Ausländer lieb hat, weil Gott die Ausländer liebt und der liebe Gott möchte, dass die Ausländer Gottes Wort hören. Was glaubst du, warum wir hier 185 verschiedene Nationen mit mehr als 5000 Volksangehörigen haben, hier in Berlin? Damit diese Ausländer das Evangelium hören, in ihrer Sprache. Das aber der liebe Gott die Ausländer hierher gebracht, damit wir unseren Auftrag erfüllen oder nicht erfüllen. Und wenn wir den Auftrag nicht erfüllen, wird der liebe Gott sagen, ich habe euch Haufen Ausländer geschickt. Ihr habt das Missionsfeld vor der Haustür gehabt und ihr habt nicht euer Maul aufgerissen. Ihr habt über die Ausländer geschimpft. Ja, und manche Ausländer sind offen für das Evangelium, offener als du denkst, offener als in ihrem Land, in Syrien, in Irak oder in Afghanistan. Die Angehörigen des auserwählten Volkes, der ist da liegend, die ganzen Witwen des auserwählten Volkes, die Aussätzigen des auserwählten Volkes und Gott bringt das Heil zu den Heiden. Wo sind wir denn? Und die haben ein falsches Gottesbild gehabt damals. Es entsprach nicht ihrem Ideal, ihrer Vorstellung. Und deshalb redet man über Jesus, der hat den Tod verdient. Der preist der anderen alle selig und seinem eigenen Volk gibt er nichts. Und dann sagt er, da wird Bethsaida und da wird Kapernaum und was weiß ich, diesen ganzen galiläischen Städten besser gehen als Sodom und Gomorra, wo die ganzen Schwulen sind und die ganzen Verbrecher sind, verstehst du? Da wird es besser gehen als diesen heiligen Städten, Kapernaum, Bethsaida und Bethesda. Die haben so viele Zeichen und so viele Wunder gehört und gesehen und sie haben nicht geglaubt. Wäre das in Sodom und Gomorra erzählt worden, hätte sich Gomorra bekehrt, die Leute in Gomorra bekehrt. Jesus geht souverän zwischen die Nazarener durch und die kriegen den Mund nicht mehr zu. Später, ja, bringen sie ihn ans Kreuz. Er muss sogar selber das Kreuz tragen. Aber zuvor will er den Leuten in Jerusalem die Botschaft verkündigen, wofür er überhaupt gekommen ist. Und er predigt anders, als die sich vorgestellt haben. Anders als die Schriftgelehrten und Pharisäer. Weißt du, die Pharisäer, die haben von dem abgeschrieben. Vater sowieso, Rabbi sowieso hat so gesagt, verstehst du? Aber sie haben keine eigene Gotteserfahrung gehabt. Immer nur von anderen geredet, aber nicht von sich selbst. Gott ist menschenfreundlich. Er liebt alle Menschen, auch die Juden, die an ihn nicht glauben. Denn der Jesus betet am Kreuz für sie, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Vater, vergib ihnen. Nimm das nicht so tragisch, lieber Gott. Ja, Jesus ist nicht so religiös, wie wir manchmal denken. Was Fromme sich manchmal so einbilden, gerade die Frommen mit ihrem Denken verdrängen Jesus, mit ihrem antiquarischen Denken, antiquarischen Vorstellungen, mit der kananäischen Sprache, wo niemand mehr was anfangen kann. Ja, mit den ganzen verkrusteten Traditionen, die nirgendwo mehr was funktionieren und die ungeprüft einfach übernommen werden. Der verdrängte Jesus ist nicht mehr der richtige, reelle Jesus. Ja, der war gut für Opa, gut für Oma, gut für Uropa, aber nein, der muss auch gut für uns sein und für unsere Kinder und Kindeskinder. Viele Werte sind einfach verschoben. Jesus ist zu einer Nebensache geworden, statt zur Hauptsache. Dieser verdrängte Jesus. Ja, man blendet sich mit Jesus, bildet sich was ein. Ich bin Christ. Aber ohne Christus. Ich bin ein Christ. Weißt du, Jesus will keine Christen haben. Jesus will Jünger haben. In aller Liebe, die ihm nachfolgen. Ja, es gibt ein altes Lied, das wir früher in der Gemeinde gesungen haben. Ich weiß nicht, ob wir hier schon mal gesungen haben, aber dieses schöne alte Lied. Passt zu Weihnachten, passt zu Silvester, passt das ganze Leben. Da heißt es, hast du keinen Raum für Jesus? Das ist eine Frage. Sieh, er will dein Heiland sein. Horch, wie er klopft an der Türe. Sünder, lass ihn ein. Und dann im Chorus, wer will Jesus ganz sich weihen? Wer tut auf seines Herzens Tür? Seele, du wirst nie bereuen. Lass ihn ein, er schenkt sich dir. Raum hast du für eitle Dinge. Frag fürs Auto, für Smartphone, fürs Computer, für jeden Quatsch hat man Raum, man hat Zeit dafür. Raum hast du für eitle Dinge, nur für deinen Jesum nicht. Ach, willst du nicht den verschließen und der dir Herz und Frieden bringt. Schließ dich auf, öffne dein Herz, dein Leben, deine Seele, öffne ihn, verdräng ihn nicht. Hast du keine Zeit für Jesus, der vor deiner Türe steht? Horch, wie er klopft. Ja, horch. Brauche doch dein seliges heute, morgen mag schon zu spät sein. Ich predige auf dem Schlossplatz in Stuttgart und da ist eine Frau, die schimpft, regt sich auf. Aber ich sage, beruhigen Sie, meine liebe Dame. Weißt du, wir stehen alle mit einem Schritt in der Ewigkeit. Ach, hören Sie doch auf mit diesem Quatsch. Und sie geht, haut ab da von dem Platz, wo wir predigen, und rennt in ein Auto. Und ein Krankenwagen kam, hat sie abgeholt, verstehst du? Vielleicht hat sie überlebt oder nicht, das weiß ich nicht. Aber wir haben weitergemacht. Aber weißt, hören Sie doch auf mit diesem Quatsch. Jesus steht vor der Tür und es kann schneller zu spät sein, als du denkst. Gib dein alles hin zu Jesus, denn die Gnadenzeit eilt sehr. Käme des Gerichtes Stunde, trifft dich das Urteil schwer. Hast du keinen Raum für Jesus? Ja. Viele verspielen die Gnadenzeit. Die Akzente werden falsch gesetzt. Man will Jesus später haben. Des Teufels liebstes Mehlbestück ist die lange Bank. Später, wenn ich ausgelernt habe, später, wenn ich mal verheiratet bin, später, wenn ich ein Häuschen habe, später, wenn ich in die Rente komme. Ja, später. Und viele erleben dieses später nicht mehr. Ja, unsere Grenzen sind da, verstehst du? Und irgendwann müssen wir über die Grenze gehen und plötzlich ist keine Möglichkeit mehr da. Jetzt, wie viele Leute wollen getauft werden? Ja, wer getauft ist, ist getauft. Wer nicht getauft ist, der bleibt ungetauft. Der soll in die Ewigkeit ungetauft gehen, von mir aus. Wir haben genug Taufen gehabt. Ich habe Hunderte hier in Berlin getauft und gesegnet und was weiß ich, was ich alles getan habe. Weißt du, wir haben genug Möglichkeiten angeboten. Und wann ist die nächste Taufe wieder, verstehst du? Wir haben jetzt vor ein paar Wochen die Taufe gehabt hier. Ja, und wer da war, war da, und wer nicht da war, war nicht da. Und ich weiß nicht, wann wir das nächste Mal haben. Nächstes Jahr. Das sind nur noch ein paar Tage, verstehst du, im alten Jahr, nächstes Jahr. Was ist das Wichtigste im Leben? Das Leben ist wichtiger als äußere Sachen. Für eitle Dinge hast du Zeit. Wir leben nur einmal und wir sterben nur einmal. Ich lebe nicht zweimal. Oder dass ich sagen kann, wie ein Buddhist oder ein Hinduist, ich werde wiederkommen, eine Reinkarnation. Bisher ist noch keiner zurückgekommen. Hast du keine Zeit für Jesus, der an deiner Türe steht und klopft? Hast du keine Zeit? Wir sind da, um den Wert des Lebens zu entdecken. Was ist das Leben überhaupt? Gut, dass du fragst. Das ist die Freundschaft, das ist die Partnerschaft, das ist die Liebe. Ja, da ist die Familie da, da ist die Gemeinde da. Da sind so viele wertvolle Dinge, die solltest du entdecken und auskosten und ausbaden. Da ist die Bibel, das Wort Gottes, da eine Schatztruhe für sich selbst. Da ist Freiheit da, da sind die Tugenden da, da ist so vieles Positive da. Du solltest das alles genießen. Jesus ist anders, als wir denken. Er ist Gott treu. Er geht seinen Weg schnurstracks. Ja, man muss den Nächsten lieben. Nein, du musst zuerst mal Gott lieben. Über alles in der Welt und dann dich selbst. Und dann erst, wenn du noch Zeit übrig hast, liebe deine Nächsten. Und bleibe Gott treu. Gott bringt uns Zuwendung. Gott geht auf uns zu. Er liebt die Menschen. Er möchte, dass alle Leute gerettet werden. Und dass sie selig werden, dass sie Frieden haben. Er will, dass alle Menschen zum Glauben kommen. Doch sie stoßen es von sich. Jesus wirkt anders als die Priester im Tempel. Dort die Schriftgelehrten, er geht auf die Menschen zu, er geht auf die Marktplätze, da wo die Menschen sind, er klopft an, die Massen, die ihn nicht wollen, er geht dem Einzelnen nach, der Frau, der Samariterin dort am Brunnen, da setzt sich hin und wartet, bis das Mädel kommt. Jesus läuft vor den Menschen nicht weg, oder dass er an den Menschen vorbeigeht, er ist der barmherzige Samariter, der den einen sieht, wie der unter die Räuber gefallen ist, ja. Er ist nicht wie der Levit und der Priester, ich muss beten, ich muss in den Tempel gehen, ich muss das und das. Nein. Jesus hat den Menschen gedient. Er hat die Menschen aufgesucht. Er ist wie der Johannes der Täufer. Er tauft am Jordan, am tiefsten Punkt der Erde, fast 300 Meter, 400 Meter unter dem Meeresspiegel. Dort tauft Johannes der Täufer. Und da müssen die Leute runter, wenn sie getauft werden wollten. Die müssen diesen weiten Weg von Jerusalem bis ans Tote Meer gehen, um dorthin zu kommen, wo sie umkehren, zu Gott wieder zurückgehen und wieder von vorne anfangen. Jesus erfährt in Nazareth eine große Ablehnung. Da fährt er extra mit seinen Jüngern mit dem Boot nach Gardara auf der anderen Seite vom See Genezareth. Matthäus Kapitel 8, Vers 34 sehen wir dieses Gebiet. Jesus kommt in dieses besessene, dämonisch regierte Gebiet, kommt darüber und da kommen die ganzen Schweinehirten und sagen, Jesus, bitte geh aus unserer Gegend, sonst werden wir noch mehr Verluste haben. Denn denen waren die Schweine wichtiger als der freie Mensch. Niemand konnte diesen Mann dort in Gadara, Markus Kapitel 5, binden. Nicht mal eiserne Ketten, die hat er zerrissen. Und Jesus kommt und sagt, hör mal, Gott liebt auch dich. Auch wenn du Schweinebauer bist. Und er bekehrt sich. Und dann fragt der Meister, was kann ich jetzt tun mit den Schweinen? Und so weiter. Dann sagt der Herr Jesus, mach mit denen, was du willst. Das sind deine Schweine. Und dann lässt er die Schweine laufen, dass sie den Abhang hinunterstürzen. Und dann sagen die Leute, geh aus unserem Gebiet. Der verdrängte Jesus, geh aus Deutschland, geh zu den Heiden, zu den Afrikanern, zu den Chinesen, zu wem auch immer, geh dorthin. Aber wir haben ja alles, was wir brauchen. Wir haben die Technik, obwohl die Deutschen bilden sich was ein mit digital. Die Behörden haben nicht einmal richtig Computer in ihren Büros, verstehst du? Alles geht noch mit Fax wie früher, mit Briefmarke und Brief wird abgeschickt, verstehst du? Nicht einmal da sind sie gebildet, sie bilden sich was ein. Und die Leute bilden sich so viel ein. Einbildung ist auch eine Bildung. Geh aus unserer Gegend. Den Menschen war der Mensch egal. Sie, die hätten ruhig verrecken können. Das ist ihnen Wurst gewesen. Hauptsache unsere Schweine. Den Leuten ging es ums Geld, um Verdienen. Wie schlimm. Jesus dreht sich um und sagt, Brüder, wir fahren wieder zurück, wo wir hergekommen sind. Auch wenn der Weg so schwer war, auch wenn der Teufel es uns verhindern wollte. Der Teufel wollte auf dem See Genezareth Jesus aufhalten, dass er nicht kommt. Und der hat gleich die Menschen mitbenutzt, damit der Herr Jesus so schnell wie möglich aus Gadara verschwindet. Die Leute, ja, denen war es egal, wie es den Leuten geht, dass sie vom Teufel gequält werden, vom Teufel belogen werden. Das hat niemand interessiert. Hauptsache unser Geld stimmt, die Kasse, DAX, die Aktien stehen gut oder was auch immer. Nur geisteskranke Menschen, dämonisierte Menschen bitten Jesus, aus ihr Gebiet zu gehen, verlass uns. Aber arme, kranke, gebrechliche, die klammern sich an Jesus, die berühren sogar, ja, den Saum seines Kleides und sie werden gesund und geheilt, preis Gott. Sie wissen, ja, der Herr Jesus ist ein guter Heiland, bei dem gibt's Hilfe. Die Besessenen, Geisteskranken, und das sind alle Besessen, die geisteskrank sind und vernebelt sind und, was weiß ich, verblendet sind, die wissen nicht, was sie tun. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Da leiden sie lieber weiter, da siechen sie lieber weiter dahin. Jesus verlässt das Gebiet. Stell dir mal vor, was für Segen hier verloren geht. Er drängt sich niemand auf. Und du musst eines sicher sein, Jesus drängt sich nirgendwo auf. Auch in deinem Leben nicht. Auch in deiner Familie nicht. Wenn deine Familie nicht will, dann geht er zur nächsten Familie um die Ecke. Markus Kapitel 6, Vers 4. Da hat er eine große Wahrheit losgelassen, dieser Herr Jesus Christus. Nirgends hat ein Prophet so wenig Ansehen wie in seiner Heimatstadt. Nirgendwo bist du so verachtet wie in deiner Familie. Erzähl doch deinen Leuten zu Hause, ich bin Christ geworden. Die nehmen die Achsen, schlagen dich tot noch. Ja. Ein Prophet, ein Christ, ja, gilt nirgendwo weniger als so daheim. Wenn du nach Afrika gehen würdest, die würden dich mit Handkuss aufnehmen. Aber zu Hause nehmen die nicht ernst. Sie kennen deine Schwachheiten. Sie kennen deine Fehler. Sie wissen, ja, wie du gelagert bist. In deiner Familie wirst du nicht angenommen. Und deshalb, lieber Bruder, liebe Schwester, in aller Liebe, die kennen deine menschliche Seite. Deine Fehler. Und deshalb sagen, du wirst Christ sein. Beweise mal, verstehst du? Und du kannst es nicht beweisen. Zu Hause im Alltag geht das Göttliche unter. In aller Liebe. Zu Hause, da rauchst du manchmal. Dort bist du ein normaler Mensch, oft hilflos. Auf die Gnade allein geworfen, auf die Gnade Gottes. Und der Heiland war ein Verstoßener. Nicht nur von dieser Welt, von den ungläubigen Menschen, nicht nur von den Juden, auch von seinen eigenen Geschwistern. Seine Geschwister sind ihm nachgegangen, nachdem er nicht mehr nach Nazareth zurückkam. Weißt du, die haben ihn mal rausgejagt und er ist nicht mehr nach Nazareth zurückgekommen oder zurückgekrochen. Jesus wurde von seinen eigenen Geschwistern als geisteskrank bezeichnet, als verrückt, als wahnsinnig. Er übertreibt mit seinem Gott und mit dem Messias sein. Er soll schleunigst nach Hause kommen und in der Werkstatt wieder hobeln und putzen und arbeiten. Wieder seine Arbeit tun und seiner Arbeit nachgehen. Da haben wir genug Arbeit zu Hause. Und sie sagten, er soll aufhören, ein Wanderprediger zu sein. Und ich weiß auch warum, weil sie Angst gehabt haben. Die Juden mögen so einen Menschen wie Jesus nicht, der die Wahrheit sagt. Die wollten nicht angefeindet werden. Die wollten nicht in Verruf kommen. Die wollten nicht verfolgt werden. Das haben sie alles gewusst. Die wollten nicht mehr ausgelacht werden. Der Zimmermannssohn, der Josef, der Herr Josef. Ja, die Nazarener werden gedacht haben, wegen dem, da werden wir angefeindet. Da kommt dieser Nathanael, was kann Gutes aus Nazareth kommen, verstehst du? Nazareth war in einem schlechten Ruf. Wegen dieser davidischen Herkunft, weil dort die Nachkommen Davids sich niedergelassen haben. Und Nazareth war vor der Rückkehr aus der babylonischen Gefangenschaft noch keine Stadt, kein Dorf. Da stand nicht einmal ein Haus, aber die haben das gegründet, die Nachkommen Davids, und die haben dort gewohnt. Also wir wollen um Himmels Willen nicht, dass der Teufel draufkommt. Hier wohnen die Davididen, die Nachkommen Davids. Und hier wird es wahrscheinlich für mich persönlich eine mögliche Erklärung, warum sie Jesus abgelehnt haben. Da kommen wir noch einen Verruf. Sie wollten ja still und sanft so im Untergrund ihr Leben leben. Ja, wie sie nachkommen Davids, das ist alles schön und gut. Wie heißt es einmal in der Bibel? Wegen ihres Unglaubens konnte kein einziges Wunder, nur ein bisschen Händchen auflegen, nur ein bisschen mit Öl salben. Das, was die Eltern sowieso tun sollten, das konnte man in Nazareth tun, aber sonst nicht mehr, dass man heilt. Unsere irdischen Vorstellungen, unsere Ängste und Bedenken verdrängen Jesus. Wir haben oft Angst. Was, wenn die Leute draufkommen, was mit uns los ist? Du musst nur den Namen Jesus nennen. Und da gehen bei den meisten Leuten draußen auf der Straße die Jalousien runter. Von Gott kannst du reden, von Allah kannst du reden, von Krishna kannst du reden. Aber sag Jesus, da drehen sie sich um und hauen ab. Der verdrängte Jesus, das ist mein Thema. Und unsere Vorstellungen, irdischen Vorstellungen, die Leben, die Kraft Gottes, die binden Gott die Hände. Gerade den Ungläubigen zeigt Jesus seine Allmacht. Nicht den Gläubigen, die Ungläubigen, die Heiden erleben die Herrlichkeit Gottes. Und wegen der Ablehnung wirkt Jesus in Nazareth keine Wunder. Wegen der Ablehnung. Hätten sie anderes Verhältnis zu Jesus gehabt, wäre die Welt anders, auch in Nazareth. Da wäre die Stadt Nazareth eine heilige Stadt. Und so ist es halb Araber, halb Juden. Aber dort wohnen mehr Araber wie Juden in Nazareth. Die Ablehnung blockiert Jesus und das Leben lang. Die Konflikte bleiben ungelöst. Wenn du Jesus ablehnst, bleiben deine Konflikte ungelöst. Und Jesus zieht weiter. Oh, wir werden mit den Städten Judäas nicht fertig, hat er einmal gesagt, bis ich wiederkomme. In der Bibel, die Bibel sagt uns, und er wunderte sich über ihren Unglauben und er zog durch die benachbarten Dörfer und lehrte dort von dem Reich Gottes. Jesus kämpft nicht um seine Anerkennung. Er kämpft nicht um Liebe, um Heimat, um die Großfamilie. Ihm ist das alles gar nicht so wichtig. Er wundert sich nur darüber, warum kommen die Heiden, warum kommen die Ausgestoßen, die verachtet und so weiter. Warum laufen sie mir nach? Warum wollen sie alle von mir was haben? Und warum nicht diese Frommen, die Gläubigen, scheinbar Gläubigen, Namensgläubige? Er grenzt sich nur ab und er geht einfach weiter. Und Jesus kam nie mehr nach Nazareth zurück. Unser Auftrag ist, Jesus nach Nazareth wieder zu bringen, zu verkündigen. In Markus Kapitel 3, Vers 31, da lese ich, da kam seine Mutter und seine Brüder und sie blieben vor dem Haus stehen, ließen ihn rufen. Es saßen viele Leute um ihn herum. Man sagte zu ihm, deine Mutter und deine Brüder stehen draußen und fragen nach dir. Er erwiderte, ja, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Ganz frech, harte Kost. Und ein Verstoß gegen das Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren. Und wo ist da diese Ehre hier? Wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Jesus kann die Menschen in Nazareth sein lassen. Er wundert sich nur um ihren Unglauben. Sie dürfen zu ihm kommen, wenn sie wollen. Und er wird ihr Leben weiterführen. Ja, er lässt sie in Ruhe. Er drängt sich ihnen nicht auf in aller Liebe. Doch er verbietet sich in aller Entschiedenheiten. Mischt euch nicht in mein Leben rein. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Ihr sollt auch euer Leben gestalten. Wenn ihr mich nicht wollt, dann geht gerne weiter. Die Welt ist noch groß, bis ich die ganze Welt bereist habe. Jeder muss sein Leben leben, seinen Weg gehen, seinen Auftrag erfüllen. Und bitte pass auch du in deinem Leben auf, so wie Jesus. Misch dich nicht ein in mein Leben. Mein Leben geht dich nichts an. Jesus sieht weiter. Er tut den Willen Gottes und erfüllt nicht die Wünsche der Nazarener. Seine Sendung war, den Menschen die Sünden zu vergeben, ihre Gebrechen zu heilen, sie wiederherzustellen und ihr Leben zu krönen und zu vollenden. Und heute wird Jesus verdrängt durch den ganzen frommen religiösen Rummel, Dekoration, was weiß ich, was da alles kommt, der ganze fromme Konsum, diese falsche Christus Land auf Land ab. Was bleibt hier noch übrig von Weihnachten? Bei vielen Menschen ist jetzt Weihnachtsdepression ausgebrochen. Ja, wo ist das ganze Lichter, wo ist der ganze Lichterglanz? Gerade über Weihnachten, hör mal zu, in der Statistik, lies mal die Statistiken, da passieren die meisten Selbstmorde, gerade in der nach Weihnachtszeit, da passieren die meisten Enttäuschungen, die meisten Ehestreits. Wenn der Inhalt fehlt, das ist alles nur noch eine leere Hülse. Ohne Jesus ist alles sinnlos. Nur noch Nikolaus, nur Schokolade, nur Lichterfest. Und ja, der Nikolaus ist vorbei, da werden die Silberpapiere und der Alufolie weggenommen, da werden Häschen draus gemacht wieder nachher, Osterhasen. Ohne Jesus ist alles sinnlos. Der verdrängte, ausgeschlossene Jesus steht draußen vor der Tür und klopft an. Steht ja in der Offenbarung, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Und so jemand die Tür auftut, zu dem will ich kommen und wir wollen das Mahl mit ihm halten. Der verlassene Jesus, der abgelehnte Jesus, der verachtete Jesus steht vor der Tür. Der verfluchte, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Der missverstandene Jesus, die meisten haben Jesus gar nicht verstanden. Offiziell ist Jesus an Weihnachten verdrängt und ausgeschlossen. Er ist nicht mehr die Nummer eins. Er ist nicht mehr, ja, der in unserem Leben was zu sagen hat. Man singt nicht mal mehr Weihnachtslieder. Wo sind meine Geschenke? Er wird nicht mehr groß eingeladen. Komm, Herr Jesus, sei unser Gast und segne, was du uns beschert hast. Jesus ist bei vielen Christen heute noch eine Randfigur. Schau doch die Christenheit an, diese Namenschristen. Er wird nicht mehr so wichtig genommen. Man nimmt sich keine Zeit mehr für ihn. Wie viele Leute nehmen sich Zeit für ihn? Wenn die Predigt länger ist als 10 Minuten, ist sie langweilig, zu lang. Wer will die überhaupt hören? Die meisten wissen nicht mehr einmal, wer Jesus ist und was es bedeutet, in Jesus zu sein, mit Jesus verbunden zu sein. Der Teufel hat so viel Ersatz geschaffen. Jesus im Fernsehen, Jesus im Internet und alle möglichen frommen geistigen Prothesen. Ja, das Christentum ist verarmt. Jesus ist nur noch eine Randfigur, eine Nebenfigur. Jesus, dieses Jesulein, der Kripplein. Jesus ist kein Baby mehr. Er ist Herr aller Herren. Er ist auferstanden und erlebt. Er spielt in der Weltgeschichte keine Nebenrolle mehr. Er ist der Herr. Und alles spitzt sich auf die Wiederkunft Jesu zu. Und er wird bald wiederkommen. In aller Liebe, da werden die Augen aufgehen. Und sie werden sehen, in wen sie gestochen haben. Für viele ist er sogar unbequem geworden, vor allem für viele Christen, weil er anfängt, das zu wollen und dies zu wollen. Weißt du, viele Christen sagen, Heiland, komm zu uns und fühl dich bei uns wohl. Sei unser Gast, fühl dich bei uns wohl. Und stell mir vor, der Herr Jesus fängt an, sich bei dir wohl zu fühlen. Dann sagt er, das Bild muss abgehängt werden, diese Buddha-Statue muss raus aus deiner Wohnung oder das muss verändert werden. Das ist nicht mehr so wichtig, verstehst du? Und jenes muss verändern. Stell dir mal vor, Jesus kommt zu dir und fängt sich bei dir wohl zu fühlen. Da wirst du doch wahrscheinlich deine Klamotten ändern müssen. Und vieles andere mehr. Die Christenheit ist so verarmt. Für viele ist Jesus zu radikal, zu fundamental, zu konservativ, zu entschieden. Das ist für viele der Herr Jesus Christus. Wenn sie die Gabe Gottes erkennen würden, da würden sie sich um ihn reißen. Wie bei einer heißen Ware, verstehst du? Ich, verstehst du? Früher gab es Winterschlussverkauf und da konnten sie nicht lange, oder Sommerschlussverkauf, die konnten nicht lange genug warten, bis das Geschäft die Türe geöffnet hat und dann stürzen sie in die ganzen Kisten, die haben alles nur genommen, geramscht und mitgenommen, gar nicht geguckt, ob das passt oder nicht passt, verstehst du? Und so würden sie sich reißen, wenn sie wüssten, was Jesus Christus wirklich bietet, was er hat. Und ja, der Herr Jesus ist das Angebot Gottes, das große Angebot Gottes. Er wirft uns das Rettungsseil oder den Rettungsring zu und niemand ergreift. Das paddelt an uns vorbei. Es könnte allen Menschen so gut gehen, glaubt mir das, wenn wir wirklich Jesus ernst nehmen würden. Menschen können heil sein, Menschen können Frieden haben in sich und mit sich und um sich herum. Menschen können glücklich sein. Ihr Leben könnte ein endloses Fest sein. Doch was ist? Ihr Leben ist nur lauter Lüge. Man spielt sich was vor. Ich bin Christ. Aber von Christus ganz weit weg. Sie machen sich lieber was vor, statt das Angebot Gottes anzugreifen oder zu greifen und festzuhalten und nicht mehr loszulassen. Ich predige heute über den verdrängten Jesus, der von außen zu uns kam, der uns retten und heilen wollte oder will. Und ich predige einen Jesus, zu dem man keins Zutritt verweigert, verstehst du, und er sagt, kommt her, alle, die mühselig und beladen seid, ob ihr geimpft seid oder genesen seid oder getestet seid oder ob ihr gar nicht seid, kommt her zu mir, ich will euch erquicken. Der dumme Herodes, in aller Liebe, fürchtet sich vor diesem Bambino Jesus, als er von ihm hört, der neugeborene König ist da, und er will sofort ihn umbringen und stürzen, verstehst du, der hat Angst, ich werde gestürzt. Jesus kam nicht, um den Herodes zu stürzen. Er kam, um den Teufel zu überwinden. Das war der Sinn und Zweck seines Kommens. Aber dieser Trottel Herodes hat nicht erkannt. Die verblendeten Juden haben es nicht erkannt. Sie lassen sich lieber vom Teufel erschrecken und rennen sogar mit. Der Herodes hat kein Baby in Bethlehem umgebracht. Aber die Juden, die zu der Armee gehörten, brachten ihre eigenen Volksgenossen um. 2000 an der Zahl, so wird uns überliefert. Unschuldige Kinder, sie haben mit niemand Erbarmen gehabt. Sie haben auf die jammernden Mütter nicht geachtet, auf die jammernden Väter nicht geachtet und so weiter, die über ihre Söhne geklagt und getrauert haben. Der dumme Herodes, der mordet die ganzen kleinen Babys, verstehst du, nur aus Angst vor Jesus, der verdrängte Jesus, das ist meine Botschaft heute. Herodes, du glaubst, ein langes Leben zu gewinnen, aber es gelingt dir nicht. Flavius beschreibt den Herodes, er hat gestunken, dass sogar die ihn bedient haben, das nicht ausgehalten in seiner Nähe, bis am Schluss nachher er geplatzt ist und seine Eingeweide, ja, draußen waren, verstehst du? So war der Herodes, der hat keine Ahnung gehabt, was Jesus wollte. Jesus wollte ihn heilen. Stell dir mal vor, was wäre gewesen oder geworden, wenn der Herodes mitgegangen wäre mit den Weisen und hätte Jesus mit angewedet. Der wäre geheilt worden, meines Erachtens. Aber jetzt bringt er die Leute noch um und stinkt wie eine Sau. Ja, der liegt ganz genüsslich, dieses Baby Jesus in der Krippe. Und Herodes hat Angst vor diesem friedvollen Kind. Heute Nacht wird er nach Ägypten auswandern, Herodes. Pass auf, was da passiert. Der wird dich in Ruhe lassen. Er wird dir nichts antun. Und er wird auch keine Fliege was tun. Und er kommt zurück, wenn es dich nicht mehr gibt. Und so steht es auch in der Bibel. Als Josef und Maria wieder zurückkamen, aufgrund dessen, was sie erfahren haben, Herodes ist schon tot, der nach dem Leben trachtete. Dummer Herodes, Jesus kam die Seelen vom Satan zu retten und sie von ihren den satanischen Lügen zu befreien, denen die aufgesessen sind. Kapierst du nicht, Herodes, was Jesus wirklich wollte? Er wollte dir nicht schaden. Er wollte dich in Ruhe lassen. Gott macht die kleinen Kinder, die noch nicht einmal sprechen können, fähig zu ein Zeugnis für Jesus zu sein. Die können nicht einmal Papa und Mama sagen und die sind Zeugen, Märtyrer für Jesus an die 2000. Und siehe da, er herrscht, der zum Herrschen gekommen ist, Jesus Christus. Jesus herrscht als König, alles ist ihm untertänig. So heißt es in einem alten Lied. Der Befreier ist da. Der liegt noch in seinen Windeln. Und der verblendete Herodes, der erkennt nicht. Er erschrickt und fängt an zu wüten. Er weiß nicht, was er tut. Der verdrängte Jesus. Ja, Herodes und die Juden, sie wissen nicht, was wir tun. Sie verdrängen ihn. Weg mit ihm. Wir wollen nicht, dass er über uns herrsche. Sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Die Elite Israels jagen Jesus weg. Seit seiner Kreuzigung wird Jesus vor die Tür gesetzt. Insbesondere von den religiösen Menschen. Hinweg mit ihm. Hinweg mit ihm. Kreuzige ihn. Kreuzige ihn. Dieser verdrängte Jesus. Das ist meine Botschaft. Die meisten denken nun, süßer Jesus. Er war süß. Aber für die ihn angenommen haben. Selbst die armen Christen trauen sich nicht mal groß über Jesus zu reden. Als Jesus gekreuzigt war, haben sie sich versteckt hinterm Vorhang oder irgendwo haben sich hinter verschlossenen Türen aus Angst vor den Juden. Du siehst, wie gefährlich die Juden sind, die Gott nicht haben wollen. Menschen, die Gott nicht haben wollen, die Atheisten, aus Angst vor ihren Lügen, er wäre gestohlen worden. Wir hätten Jesus geklaut, einen Leichnamklau. Verstehst du? Zuerst mal muss man die Leiche zeigen oder bringen und so weiter. Und dann kann man behaupten, er wäre geklaut worden. Sie wollen nicht unter diesem Hass der Juden leiden. Christen müssen leiden, wenn sie Jesus lieb haben. Wenn Jesus heute nach Israel kommen würde, würde er totgeschlagen. Heute noch. Da bin ich auf der Via della Rosa, dieser Straße, wo Jesus das Kreuz getragen hat. Da trägt so ein armer Katholik das Kreuz und dann kommt ein Jude und spuckt ihm vor die Füße. Der hat ihm gar nichts getan. Der hat ganz dumm geguckt aus der Wäsche, dieser Katholik. Der hat nur sein Kreuz und sein getragen und gebetet. In Israel, in Jerusalem dürfen keine Fenster gebaut werden ins Haus mit einem Kreuz, also Kreuzfenster. Ein Ärgernis, das Kreuz ist ein Ärgernis, eine Torheit für die. Können damit nichts anfangen. Jesus würde heute nicht besser gehen als damals, der verdrängte Jesus. Jesus hat noch nichts gelehrt, noch nichts gepredigt, kein einziges Wort gesprochen, aber er sollte getötet werden vom Herodes hier. Als die Juden hörten, dass er geboren ist, erschraken sie mit. Die hätten hochspringen müssen, Luftsprünge und Purzelbäume machen sollen. Messias ist da, Halleluja, Lob und Dank. Aber stattdessen, Schockstarre war das, sie erschraken. Jesus war für sie von Anfang an nicht willkommen, nicht erwünscht. In aller Liebe, niemand ist von ihnen nach Bethlehem gepilgert. Das war nur ein Katzensprung, 6 bis 10 Kilometer, das hat man gut in einer Stunde bewältigt. Bethlehem und Jerusalem sind nicht weit weg. Aber für sie war das gar nicht so wichtig. Jesus hat sie gar nicht interessiert. Und frag heute nach Weihnachten, wen interessiert noch Jesus? Es sind vielleicht noch ein paar Fromme, ein paar Sektenleute womöglich. Ja, bis heute, die Religiösen widersprechen und widerstehen dem Herrn Jesus, wo sie nur können. Ja, ist das wirklich so? Sie glauben, wenn Jesus herrscht, dann können sie nicht mehr herrschen, wie der Herodes hier. Jesus bringt die Wahrheit über uns selbst, bringt Wahrheit über uns, über das Leben. Was ist das Leben? Das ewige Leben. Wenn du wüsstest, wer mit dir redet, liebe Frau dort in Samarien, dann würdest du um ein lebendiges Wasser bitten. Die meisten wissen es nicht, wer mit ihnen redet. Auch hier jetzt bei dieser Predigt. Er verbindet uns mit Gott. Er bringt uns in Übereinstimmung und im Einklang mit dem Herrn. Das war die Opfer und der Kult. Und das, was Opfer und Kult nicht schafften, das schafft der Herr Jesus Christus. Nein, ist so billig. Hätte der Herr Jesus was Kompliziertes von ihnen verlangt, hätten sie sofort getan. Aber das ist so einfach, so Idioten einfach. Tatsache ist, wenn Jesus herrscht, dann verdienen die Religiösen nichts mehr. Da schwimmen die Fälle davon. Da fließen die Spenden nicht mehr in aller Liebe. Da werden sie womöglich arbeitslos, wenn da jede Oma anfängt zu predigen, die Bibel auszulegen. Wenn jeder Bauer das kann, wo kommen wir da hin? Da können wir unser Lügensystem nicht mehr halten. Da können wir die Menschen nicht mehr kontrollieren. Das stört die Religiösen. Und das ist, warum Jesus verdrängt wird. Weil er jeden zum Priester, zum König macht, zum Propheten macht. Das ist, was der Herr Jesus macht. Darum wird er abgeschafft, verdrängt und gekreuzigt. Darum werden die Menschen bewusst auch vom Satan abgelenkt und von Jesus ferngehalten. Die Verdrängung Jesu ist ganz schön getarnt mit Süßigkeiten, mit Schokolade. Macht man ein Spiel, ein Krippenspiel. Und da wird es alles gespielt und keiner merkt, dass die Geschichte weitergegangen ist. Da passiert so viel Geschichtsfälschungen, so viel Verdrehung, da ist so viel Unwissenheit. Was kommt Gutes aus Nazareth? Wo sind die Zeichen und Wunder? Vieles passiert durch Vermischung. Das ist, wie Christus verdrängt wird. Da wird da was hinzugefügt, da wird da noch dumme Gedanke erzählt. Da wird's von dem. Du musst nur anfangen, von Dämonen zu sprechen. Da spitzen die Leute die Ohren. Was? Ja, aber von Jesus, wenn du redest, dass er die Dämonen vertreibt. Naja, da wollte man nichts damit zu tun haben. Das ist so extrem. Die Verdrängung Jesu ist so schön getarnt. Hier wurde den Menschen Sand in die Augen gestreut. Nachdem Christentum Staatsreligion wurde, ging das Original verloren. Die Politik hat Jesus verdrängt. Das ganze Mittelalter hindurch, da war nur noch Kult. Nur noch Hokus Pokus, verstehst du? Nur ein paar Weiblein sind in die Kirche gegangen. Die anderen sind ins Wirtshaus nebenan gegangen. Wie in Bayern, das nur gang und gäbe ist. Da ist die Kirche und da ist das Wirtshaus. Männer, Frauen gehen in die Kirche und die Männer gehen zum Frühschoppen. Man hat Jesus hier nur als Tarnung um seine Ziele zu verwirklichen. Die falschen Christusse haben Jesus Bild verdrängt, den echten Jesus verdrängt, das echte Bild verzerrt. Süßer Jesus, nein, er ist ein Leidender, ein Schmerzensmann ist er, hat gelitten, Verachtung, Hohn und Spott, das war Jesus. Der hat nicht einmal Platz gehabt, wo er sein Haupt hinlegt. Er sagt einmal so ganz nebenbei, Füchse haben Gruben, Vögel haben Nester, aber das Menschensohn, der Schöpfer, alle Geschöpfe hat nicht einmal Platz, wo er sein Haupt hinlegen. Der hat nicht mal ein Kopfkissen gehabt. Ja. Und der Teufel hat es verstanden, uns die Botschaft Jesus zu verdrehen, dass wir gar keinen Appetit mehr auf Jesus haben. Alles so versaut, versalzen, was auch immer ist. Jesus hat sich nicht vor den Karren der Geistlichkeit spannen lassen. Er sagt dem Pilatus klipp und klar, Pilatus, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wer mein Reich von dieser Welt, werden meine Knechte alle hochspringen. Und pass auf, was mit dir dann passiert wäre, die würden dich davonjagen. Aber nein, mein Reich ist nicht von dieser Welt. In vielen christlichen Kreisen ist Jesus verdrängt, da ist die Musik das Wichtigste. Anbetung. Aber, verstehst du? In manche Gemeinden, es gibt solche Gemeinden, da wird sogar Rauch gemacht, so Dampf und Nebel, verstehst du, damit die Musik richtig so ankommt, verstehst du? Nein, der Heilige Geist muss da sein und nicht Dampf und Nebel. Und irgendwie Glitzer vom Himmel runter, Glitzerpapier vom Himmel runter rasseln. In vielen christlichen Kirchen ist Jesus verdrängt durch Bildung und Wissen, durch Menschensatzungen, durch ja, Dogmen, durch Geld, da. Hier, ich kenne Gemeinden und ich kenne auch Evangelisten, die kommen, die sprechen 3/4 der Predigt vom Geld und dann nur 1/4 vom Evangelium und ein bisschen Gebet noch schnell dabei und dann schnell wieder Schluss. Aber 3/4 reden sie in der Botschaft vom Geld spenden, wie segensreiches Geld zu spenden und das zu geben und das zu geben. Der Humanismus ist verdrängt worden. Es geht nur noch um die Nächstenliebe, Seenot. Leute zu retten, gewiss, ist es unser Auftrag, Menschen zu helfen, wenn sie in Not sind. Aber wir sollen die Leute auch nicht locken, kommen hier zu uns. Bei uns ist das Paradies ausgebrochen. Und man macht so eine Reklame draußen, verstehst du, im Fernsehen. Die Leute gucken, da fährt jeder ein Auto. Manche Familien haben sogar 2 oder 3 Autos. Ja, Jesus wurde verdrängt durch Organisation. Ja, da wird alles durchorganisiert, durchgeplant, durch Unterhaltung. Durch Show und so weiter, da wurde Jesus verdrängt. Was ist doch aus der christlichen Kirche geworden? Nur noch das Kreuz auf dem Kirchturm. Aber das ist nicht mehr drin, was auf dem Etikett steht. Der Heilige Geist ist durch Psychologie ersetzt worden. Das Wort Gottes ist durch Mystik ersetzt worden und Philosophie. Das Gebet ist nur noch fromme Unterhaltung, nur Diskussion, nur Yoga, nur Mantras. Schau doch die Christen an. Ich kenne die Christenheit. Seit über 50 Jahren predige ich und schaue mir die Christen sehr sorgfältig an. Weihnachten beginnt mit den Worten, es ist kein Raum in der Herberge. Damals wie heute hat sich nicht viel verändert. Kein Raum für Jesus. Es gibt keinen Raum für seine Menschwerdung. Ach, ein Stall ist gerade gut genug für den lieben Heiland. Man wartet nicht mehr auf den Messias. Wir sind kurz vor dem Kommen Jesu. Er hat schon die Türklinke in der Hand. Er wird kommen wie ein Dieb in der Nacht. Plötzlich steht er da. Und was machst du? Hast du Zeit für Jesus? Bist du bereit mitzugehen? Hast du ihn verstanden? Ja, man hat Jesus auf die Seite geschafft. Die hohen Priester haben das den verhassten Römern abgegeben, diese römischen Obrigkeit, die eigentlich vom Teufel waren, aber denen haben sie Jesus abgegeben. Die sollen mit ihm fertig werden. Was ist aus der Kirche geworden? Was ist aus der Christenheit geworden, Land auf, Land ab? Jetzt, wo wir in der Corona-Zeit leben, wo sind die ganzen lieben Heilandsleute? Ich halte nicht viel von lieben Heilandsleute, die nur noch vom Heiland reden, aber den Heiland nicht haben und nicht kennen. Jesus lässt sich nicht so leicht verdrängen und abwimmeln oder sich auf Seite schaffen lassen. Irrlehren haben Jesus verfälscht. Die ganzen Religionskriege, die Kreuzzüge, die Inquisition, die ganzen Verfolgungen, konnten Jesus nicht vernichten. Er lebt und freut sich bester Gesundheit. Der Kommunismus hat Jesus und Gott zum Schweigen versucht zu bringen. Gott ist tot, aber von wegen. Jetzt rennen der Putin sogar in die Kirche. Pass auf, jetzt wenn das orthodoxe Weihnachtsfest kommt, am 7. Januar, wie er da die Oblatte sich dann vom Priester schenken lässt, verstehst du? Er will der Erste sein. Eins Kommunisten, verstehst du? Die Gott abgelehnt und Gott gehasst haben, jetzt rennen die in der Kirche, finanzieren die Kirche. Die Weltlichkeit hat versucht, Jesus zu verdrängen, aber es hat nicht geschafft. Es gibt immer wieder welche, die an Jesus glauben. Immer wieder kommt Jesus hoch. Das Feuer Gottes flammt immer wieder auf. Das glimmende Doch löscht niemand aus. Das geknickte Rohr kann niemand abbrechen. Es kommt immer wieder hoch. Pass auf. Jesus kommt immer zurück. Der Heilige Geist bringt Jesus zurück. Auch hier durch die Predigt. Ich predige nur. Aber der Heilige Geist überzeugt die Menschen. Und irgendwo hört jemand, bekehrt sich jemand. Und der rennt mit Jesus und tragt die Fackel weiter. Es ist wie beim Stafettenlauf. Ich gebe die Stafette weiter und jemand anders macht weiter. Den Menschen, den historischen Jesus kann man verdrängen. Das ist kein Problem. Den kann man ausradieren, seinen Namen kann man auslöschen. So wie die Juden es gemacht haben aus ihrem Talmud. Das kann man machen. Aber der Heilige Geist bringt Jesus immer wieder zurück. Und Menschen, so wie Johannes Matthäus und andere, die bringen Jesus wieder ins Gespräch. Jesus, 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 Jesus. Er lässt sich nicht verdrängen. Er ließ uns seinen Heiligen Geist zurück. Und Gottes Geist lässt sich nicht verdrängen. Gottes Geist kommt sogar durch jeden Fensterspalt durch. Die Fenster sind sowieso nicht dicht. Das, was Jesus uns gab, kann uns nicht mehr genommen werden, kann bei uns nicht verdrängt werden. Der Friede Gottes, wenn der Friede mit Gott meine Seele durchdringt, mir ist wohl, mir ist wohl, mir ist wohl. Die Offenbarung, die wir über Jesus haben, die kann uns nicht mehr genommen werden. Verstehst? Man kann dich um einen Kopf kürzer machen, aber das, was in deinem Kopf ist, das bleibt in deinem Kopf, das nimmst du mit ins Grab, das nimmst du mit in die Ewigkeit. Das, was du weißt, was du erfahren hast, das, was Jesus dir vermittelte, das hinterlässt bleibende Spuren. Was glaubst du? Ich habe diese Tage, als ich mich diese Predigt vorbereitet habe, habe darüber nachgedacht, wie viele Spuren habe ich zurückgelassen, dort gewirkt und dort gewirkt und dort gepredigt. Oft weiß ich gar nicht mehr, wo ich gepredigt habe. In der Stadt evangelisiert, dort Missionszelt aufgebaut und dort irgendwie eine Open-Air-Gottesdienst gemacht, dort einen Jesusmarsch gemacht. Ja. Und irgendwo bleibt jetzt irgendwas hängen. Irgendwo bleibt was hängen. Der verdrängte, verdunkelte, verzerrte Jesus lebt immer wieder auf. Er klopft dort an der Tür und dort an der Tür. Und er findet immer Einlass bei dir. Guck mal, ich bin so froh, dass es dich gibt. Dass du Jesus gefunden hast. Und das ist Gnade. Und dass du Jesus nachfolgst. Wir bezeugen nur den Herrn Jesus Christus. Der Heilige Geist überzeugt die Menschen. Wenn der eine oder der andere Jesus ablehnt, naja, was soll's? Macht ihm nichts aus. Er wird deswegen nicht sterben. Seine Sache geht weiter. Er hat noch so viele andere Menschen. Er sagt noch, ich habe noch andere Schafe, die muss ich auch noch holen. Nicht nur die Israeliten hier. So wie die Sonne noch da ist, so ist Jesus auch noch da und zieht seine Kreise, seine ewigen Kreise. In Jesus hat Gott ein Licht angezündet für die Ewigkeiten, aus der Ewigkeit. Und dieses Licht brennt. Jetzt ist eine Rakete, die James Webb Rakete, verstehst du, die ist losgeschickt worden. Die soll jetzt den ersten Lichtstrahl auffangen. Das, was vor der Schöpfung irgendwo noch irgendwo im Universum existiert. Und diese Rakete ist 10-mal stärker als was wir vorher hatten. Verstehst du, die wollen das Licht sehen. Das Licht, das Gott angezündet beim Urknall. Das Licht. Gott hat ein Licht in Jesus Christus angezündet aus einer anderen Welt. Ein übernatürliches Licht. Pass auf. Nächstes Jahr, wenn das wieder soweit ist, ist interessant, die Rakete wurde Weihnachten am Heiligabend losgeschossen und nächstes Jahr soll es wieder das Licht irgendwo einfangen im Universum. Was dann kommt? Dieses ewige Licht. Der verdrängte Jesus, der wird gesucht und er wird gefunden von Menschen und auch von Menschen, die gar nicht Gott gesucht haben. So zufällig, wie der Naaman, wie die Witwe in Sarepta. Spätestens dann, wenn dieses Leben mal zu Ende geht und unser Leben geht, alle Leben geht einmal zu Ende. So wie das Jahr zu Ende geht, so geht auch unser Leben irgendwann mal zu Ende. Geburtstag und Todestag, das steht in unserem Kalender schon fest, kann niemand ausradieren und löschen. Dazwischen ist das Leben, das Leben, das du lebst. Wenn dieses Leben einmal vorbei ist, dann, ja, der ganze Konsum, für wen ist das? Das ganze Hamstern, das ganze Sparen und so weiter, die ganze Profilierungssucht. Am Grab, wenn Sie hinschreiben, Professor, Doktor und so weiter, was nützt das? Da kannst du in der Ewigkeit nicht mehr kaufen. Nach 25 Jahren wird der Stein auf Seite geschafft und dann ist alles. Da ist die ganze Fresserei und die ganze Sauferei null und nichtig. Spätestens dann, wenn dieses Leben einmal zu Ende ist, dann nützt dir die ganze Ausbildung nicht, der ganze Stress, dass du da hinten gekratzt hast und gelernt hast und gebüffelt hast und auswendig gelernt hast und versucht hast, das und das aufzusagen. Deine ganzen Berufsbilder, was du gemacht hast. Ja, das ist alles so unwichtig, was du warst und was du hattest. Und die Frage wird sein, hast du Jesus gehabt? Kennst du Jesus? Nicht alles, was heute gibt, ist wichtig und sogar, und auch nicht für unser Leben. Niemand wird drüben nach seinem Abitur gefragt, nach seinen Diplomas. Ja, wozu? Verstehst du, der Zug ist abgefahren. Wenn du in der Ewigkeit bist, wird der ganze Quatsch nicht mehr gefragt. Dort wird man nur fragen, kennst du Jesus? Nicht, wie viele Talente du gehabt hast, sondern hast du deine Talente für Jesus eingesetzt? Ganz schnell noch, eine alte Frau will mir vorknüpfen. Lukas Kapitel 2, Vers 37, das ist die Hanna, ist 84 Jahre alt, eine Witwe. Ja, sie war im Tempel, sie ging im Tempel und sie diente Gott mit Beten und Fasten Tag und Nacht. 84 Jahre war sie alt. Gott können Omas dienen, meine Lieben, wenn die jungen Leute es nicht wollen. Da wirst du mal dich wundern, wie die alten Omis Gott gedient haben. Sie lobte Tag und Nacht. Sie war sehr alt, aber sie fühlte sich nicht so alt. Verstehst du? Wichtig ist, wie man sich fühlt. Man kann schon mit 28 eine Oma sein und man kann mit 100 Jahren noch ein junger Spund sein. Es liegt so, wie du dich fühlst. Wenn du Gott dienst, verlängerst du dein Leben. Ein Tag in den Vorhöfen des Hauses Gottes sind wie 1000 Tage. Ja, wenn du einmal in den Gottesdienst bist, du verlängerst dein Leben um 1000 Tage. Sie war noch nicht zu schwach, um auf den Messias zu warten. Sie war stark mit 84 Jahren. Diese Hanna, ja, sie hat noch viel vor. Sie trachtete fest nach dem Reich Gottes. Sie diente Gott im hohen Alter mit Beten und Fasten. Mehr konnte das Weibchen nicht tun, aber Beten und Fasten konnte sie. Und mehr musst du auch nicht tun. Nur beten und fasten, das ist alles für dich. Verstehst du? Sie betete und fastete, Herr, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Dein ist die Kraft, dein ist die Herrlichkeit. Halleluja. Sie ließ sich vom Tempel nicht mehr vertreiben. Das ist für Alte was, verstehst du? Bleib im Hause Gottes, hör die Predigten. Auch wenn es hier reingeht und hier wieder rausgeht. Auch wenn du nichts mitbekommst. Ja, es war gut. Ich habe Gottes Wort gehört. Da hatte ich mal zeitlang hier am Leopoldplatz in der großen Kirche, da kam immer wieder so ein Mensch rein, der kam rein, saß ein paar Minuten und ist wieder rausgegangen. Und irgendwann habe ich den erwischt, habe ich gefragt, sag mal, du kommst immer nur für ein paar Minuten in die Kirche. Dann sagte er, ich brauche die Atmosphäre, ich brauche ein Wort von Gott, ich brauche nur Gottes Atmosphäre, da bin ich schon bedient für den Rest des ganzen Tages. Ich brauche nur etwas von Gott hören. Und dann, das reicht, da musst du nicht die ganze Predigt hören, irgendwas bleibt hängen. Die Hanna mit ihren 84 Jahren, die hat Gott gedient im Alter. Sie hat sich nicht verdrängen lassen vom Leben. Ja, alte Frauen gehören ins Bett. Nein, die gehören im Tempel, und dass sie Gott Tag und Nacht dienen und sich Gott nicht nehmen lassen. Ihr war das Reich Gottes genauso wichtig wie das tägliche Brot. Ich brauche Jesus, ja. Ich brauche dich. Ich muss dich immer haben. Nur ein bisschen vom Herrn. Verstehst du? Sie hat gesehen, wie der Priester da ins Allerheiligste geht. Das hat sich schon gereicht. Die herrlichen Gottesdienste. Vielleicht noch ein Halleluja aufgeschnappt vom Chor. Das hat gereicht. Sie wollte leben. Sie wollte einfach sehen, wie leben die Gläubigen zusammen. Wie ist die Familie Gottes? Wie sieht sie aus? Sie wusste, sie hat ja noch einen Auftrag gehabt in ihrem Leben. Und dieser Simeon daneben, verstehst du, war auch so ein Kauz, auch über 80 Jahre alt, der hat von Gott eine Prophetie gehabt und sie hat sich an diesen gesegneten Mann Simeon gehalten, denn er hat eine Prophetie gehabt, ich werde meinen Heiland noch sehen. Und was ist passiert? Da erlebt sie, wie dieser Simeon diesen Bub segnet. Sie selbst eine Witwe, hatte selbst keine Kinder, aber wartete auf das Kind Gottes, auf den Sohn Gottes. Und es war für sie ein Privileg, eines Tages zu sehen, Jesus, sogar den Messias auf die Arme zu nehmen und ihn zu küssen. Diese Oma mit 84 Jahren. Wer ist meine Mutter? Wer ist mein Vater? Wer sind meine Brüder, die den Willen des Vaters im Himmel tun? Das sind diese Elternschaft, diese göttliche Elternschaft. Verstehst du, hast noch eine ganz neue Familie, wenn du Jesus aufgenommen hast. Fasten und Beten hielt sie fit. Du glaubst gar nicht, Fasten und Beten, das macht dich nicht schwach. Das stärkt dich körperlich, erst recht. Das hielt sie auf dem Damm, das hielt sie bei Kräften, das hielt sie noch jung. Das hielt sie noch gesund, beten und fasten. Warum heute so viele Menschen krank sind, sie konsumieren viel zu viel Zucker, viel zu viel Salz. Ja, denen geht's nur um den Bauch, um das Äußere, aber nicht mehr um die Seele. Der verdrängte Jesus, der verdrängte Messias. Sie haben keine Zeit mehr zum Beten, zum Fasten, nur noch schnell, schnell, schnell. Die Nachrichten, Tagesthemen und was sonst noch was ist. Essen und Trinken, aber das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Friede und Freude im Heiligen Geist. Und Zeit sich für Jesus zu nehmen, sich nicht belasten mit nichtigen Dingen. Ja, wenn du eine Mahlzeit am Tag hast, und früher hat man nicht mehr gegessen als nur eine Mahlzeit am Tag, und die nicht einmal richtig, verstehst, weil es nicht viel gab. Das ist, voller Bauch macht die Leute schläfrig und müde und träge. Lasst euer Herz nicht beschwert sein mit Essen und Trinken. So steht in der Heiligen Schrift. Ja, so viele leben nur deswegen so kurz. Sie haben Herzeleid, schweres Herz, schweren Stand. Sie haben so viel Kummer. Sie sehen nur das Irdische. Sie sehen nicht mehr das Himmlische, das Geistliche, das Göttliche. Weil sie verlernt haben zu beten und zu fasten. Auf den Herrn zu warten. Jesus kommt bald. Corona hin und Corona her. Die Pest oder jene Pest, wie sie auch immer heißen wird. Wir müssen mit Corona noch lange leben. Die nächsten 10 Jahre auf jeden Fall. Ja, und warte auf den Herrn Jesus. Kommen wir bald, Herr. Ja, warte auf den Herrn. Freu dich, die Hanna sah die Zukunft des kleinen Jungen. 30 Jahre. Plötzlich steht er da. Das hat sie nicht mehr miterlebt. Denn da wäre sie schon 110 geworden oder 114. Aber sie sah, wozu Jesus in diese Welt gekommen war, dass er verachtet werden würde. Maria, ein Schwert wird durch deine Seele gehen. Das hat sie gewusst, die arme alte Frau. Auch wenn sie 84 Jahre war, sie war geistlich noch gut in Form und fit, inspirativ, vom Heiligen Geist geleitet. Sie erkannte in diesem Buben den Messias. Beide, Simeon und Hanna, Lukas Kapitel 2, sie waren hochbetagt, aber sie waren fit. Weil sie viel gebetet hat und viel gefastet hat. Und das hat ihr Leben, sie am Leben gehalten. Durch den Heiligen Geist, ja, sind sie jung geblieben, weil sie sich Zeit für Gott genommen haben. Du wirst jung, voller Energie, voller Tatendrang, voller Kraft, wenn du dir Zeit für Jesus nimmst. So wie unser Verhältnis zum Haus Gottes ist, so ist Gott zu uns in unserem Leben. Du liebst ihn und er liebt dich. Verdränge Jesus nicht aus deinem Leben. Sonst wirst du vom Leben verdrängt. Und das Leben lässt dich links liegen, geht an dir vorbei. Die Freude, der Frieden und so weiter. Verliere die Mitte deines Lebens nicht. Und die Mitte, das Zentrum meines und unseres Lebens ist Jesus Christus. Preis Gott. Du erleidest, ja, Schiffbruch. Bekommst Schlagseite, wenn du exzentrisch wirst, wenn du nur noch das liebst oder nur jenes liebst. Lieb Jesus. Lass Jesus die Mitte deines Lebens sein. Und du wirst keinen Schiffbruch in deinem Leben erleiden. Jesus, wir wollen dich wieder ganz neu finden, auch jetzt in diesen, zwischen den Jahren hier. Du bist die Mitte unseres Lebens, meines Lebens auf jeden Fall. Und es geschieht immer noch Großes und Gewaltiges, wenn wir dich, Jesus, akzeptieren und ernst nehmen. Du machst unser Leben angenehm und lebenswert. Deine Gegenwart macht uns fit, macht uns gesund, gibt uns neue Kraft. Komm, Jesus, in unsere Mitte. Auch hier, in dieser Predigt, irgendwo sitzen Leute vorm Fernseher oder vor Internet irgendwo und sie hören diese Predigt gerade. Herr, begegne diesen Menschen ganz besonders. Übernimm du ihr Leben, die Kontrolle über sie, über uns und unsere Zukunft. Sei du der Herr. Ja, und wir wollen alles dir überlassen, lieber Heiland. Nimm uns hin und dann haben wir nichts zu befürchten in dieser Welt. Und mit dir wollen wir das neue Jahr beginnen und in das neue Jahr hineingehen. In dem Namen Jesu Christi. Preis Gott. Amen.